Hallo alle zusammen zum 8. AG-Podcast. Diese Woche haben wir wieder einen neuen Vertragstyp kennengelernt mit dem Mietvertrag. Der Fall 14 ist jedoch vorher nochmal stark wiederholend tätig geworden. Das heißt, wir hatten hier nochmal eine Rückbesinnung auf allgemeine Grundsätze, die wir aus vorherigen AG-Einheiten schon kennen. Die wollen wir jetzt am Anfang auch nochmal kurz mit beleuchten. Insbesondere, da gab es ja auch eine Frage jetzt in der Woche zur Abgrenzung der Zurückbehaltungsrechte aus 273 BGB und 320. Zum Schluss gehen wir dann auf den Mietvertrag ein und hier machen wir einen kurzen Gesamtabriss. Die erste Hürde im ersten Teil von Fall 14 war wohl sicherlich zu erkennen, dass es hier noch nicht zur Abnahme gekommen ist und damit das besondere Gewährleistungsrecht des Werkvertrages noch nicht greift. An dieser Stelle eben auch nochmal der Hinweis, das ist genau das gleiche wie auch im Kaufrecht. Bis zur Übergabe bleibt das allgemeine Gewährleistungsrecht anwendbar, insbesondere die Paragraphen 280 fortfolgende. Und genauso haben wir es halt auch im Werkvertrag bis zur Abnahme allgemeines Gewährleistungsrecht und erst ab dem Zeitpunkt der Abnahme und dem Zeitpunkt der Übergabe im Kaufrecht haben wir dann das besondere Gewährleistungsrecht zu prüfen. Ein weiteres Standardproblem in der Klausurlösung war ebenfalls im Fall 14 drin. Es kommt so gut wie fast in jeder zweiten Klausur das Problem des Erfüllungsgehilfen, was im Prinzip jetzt auch kein großes Problem darstellt, sondern nur abfragt, ob die Norm des 278 BGB bekannt ist und ob diese dann auch richtig geprüft wird. Wie hier im Fall wird also dann nicht der Vertragspartner an sich tätig geworden sein, sondern eine andere Person. Die Frage ist dann hier, ist das Handeln und das Verschulden dieser anderen Person dem Vertragspartner zurechenbar. Zurechenbar wäre es über 278 BGB dann, wenn es sich bei der handelnden Person um einen Gefüllungsgehilfen handelt. Erfüllungsgehilfe ist jeder, der mit Wissen und Wollen des Schuldners in dessen Pflichtenkreis tätig wird. Hier an dieser Stelle schon mal der Hinweis auf das kommende Semester, insbesondere die Vorlesung Gesetzliche Schuldverhältnisse. Im Rahmen derer lernt ihr dann eine weitere Zurechnungsmöglichkeit kennen, nämlich über den Paragraph 831 BGB, der Verrichtungsgehilfe. Das wird immer wieder gern vertauscht und verwechselt, Verrichtungsgehilfe und Erfüllungsgehilfe. Das maßgebliche Abgrenzungskriterium ist die Weisungsgebundenheit, welche beim Verrichtungsgehilfen besteht. Und diese Weisungsgebundenheit drückt sich meistens durch eine vertragliche Abhängigkeit aus. Der Erfüllungsgehilfe setzt eine solche Weisungsgebundenheit erstmal nicht voraus. Können wir nun aber die Eigenschaft als Erfüllungsgehilfe bejahen, dann ist der Erfüllungsgehilfe nicht nur tätig, um die Hauptleistungspflichten des Schuldners zu erfüllen. Er erfüllt auch die Nebenleistungspflichten und damit sind auch Verstöße gegen Nebenleistungspflichten durch den Verrichtungsgehilfen dem Schuldner selbst zuzurechnen. So wie auch hier im Fall 14 die Nebenleistungspflichten aus 241 Absatz 2 BGB, wonach die Vertragsparteien verpflichtet sind, auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils Rücksicht zu nehmen. Soweit dürfte die Problematik der Schutz- und Rücksichtnahmepflichten aus 241 Absatz 2 eigentlich schon bekannt sein. Neu an dieser Stelle war, dass ein Verstoß gegen die Pflichten aus 241 Absatz 2 für den Gläubiger auch eine Möglichkeit zum Rücktritt eröffnet. Hier nach 324 BGB. In diesem Zusammenhang ist dem Gläubiger das Rücktrittsrecht dann eröffnet, wenn ihm ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. Die Konstellation hier ist insofern spannend, weil die Leistung als solche wurde ordnungsgemäß erbracht. Und damit hat ein Rücktrittsrecht nach 323 BGB ja eigentlich auszuscheiden. Der Rücktrittsgrund im Rahmen des 324 BGB muss damit außerhalb des eigentlichen Vertragsgegenstandes liegen. Dieser Grund kann natürlich nicht nur irgendeiner sein, sondern dieser Grund muss auch eine besondere Schwere haben. Insofern, dass es dem Gläubiger wegen dieses Verstoßes geradezu unzumutbar ist, an dem Vertrag mit dem Schuldner weiterhin festzuhalten. Welche Verstöße kommen hierfür in Betracht? Als Beispiel wird häufig angeführt eine Beleidigung, ein Betrug oder wenn Bestechung im Raum steht. Möglich ist hier bereits schon der bloße Verdacht oder die versuchte Bestechung. All diese Punkte sind Umstände, welche die Vertrauensgrundlage in das Fortbestehen des Vertragsverhältnisses so nachhaltig zerstören können, welche es für den Gläubiger unzumutbar machen, am Vertrag weiter festhalten zu wollen. Es gibt zum 324 eine Parallelvorschrift im Schadensrecht, die uns so auch schon bekannt ist und ähnliche Voraussetzungen hat, nämlich der 282 BGB. Im 282 wird als Tatbestandselement noch das Verschulden mit vorausgesetzt, was beim 324 BGB nicht notwendig ist. An diesem Punkt stellt sich natürlich wieder die Frage, wenn wir zwei Normen haben, welche fast ähnliche Voraussetzungen haben wie hier der 282 und der 324, jedoch in ihrer Rechtsfolge unterschiedlich sind. Welche Norm ist dann für den Gläubiger anzuwenden? Hier steht sich also ein Schadenersatzanspruch und ein Gestaltungsrecht auf Rücktritt gegenüber. Wenn wir in den 325 BGB schauen, dann sehen wir, dass neben dem Rücktritt ein Schadenersatzanspruch möglich ist. Das heißt, dem Gläubiger bleibt hier die Wahl, welches Recht er geltend macht oder ob er sogar beide Rechte hier kombiniert. Das bietet sich in vielen Fällen an, weil durch den Rücktritt bin ich natürlich verpflichtet, meine empfangenen Sachen wieder zurückzugewähren und kann die von mir geleisteten von dem anderen wieder zurückverlangen. Entsprechend des Schadenersatzanspruchs nach 282 könnte ich aber zum Beispiel auch als Schaden einen entgangenen Gewinn von meinem Vertragspartner geltend machen, welchen ich über den Weg des Rücktritts natürlich nicht bekommen hätte. Das Recht, bei einem gegenseitigen Vertrag Schadenersatz zu verlangen, wird also durch den Rücktritt nicht ausgeschlossen. Soweit an dieser Stelle zu den Rücksichtnahmepflichten aus 241 Absatz 2 BGB. Gehen wir als nächstes nochmal kurz auf die Abgrenzung der Zurückbehaltungsrechte ein, 273 und 320 BGB, das hier noch einige Unklarheiten zu geben scheint. Hauptproblem scheint hier insbesondere die Abgrenzung zu sein. Schauen wir uns erstmal den 320 BGB an. Einrede des nicht erfüllten Vertrages, hier in der Überschrift wird schon auf einen konkreten Vertrag abgestellt, Absatz 1, Satz 1. Wer aus einem gegenseitigen Vertrag verpflichtet ist, kann die ihm obliegende Leistung bis zur Bewirkung der Gegenleistung verweigern, es sei denn, dass er vorzuleisten verpflichtet ist. Was können wir nun hier aus dem Wortlaut schon entnehmen? Es geht im 320 BGB wohl nur um Leistungspflichten der Parteien, welche aus einem gegenseitigen Vertrag resultieren und die im Austausch- und Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Merken muss man sich eigentlich nur für 320, es geht nur um Ansprüche aus ein und demselben Vertrag. Beispiel wäre hier der Kaufvertrag. Welche Pflichten stünden hier aus diesem Vertrag in einem Gegenseitigkeitsverhältnis? Das Gegenseitigkeitsverhältnis wäre hier auf der einen Seite der Kaufpreis, welcher vom Verkäufer gefordert werden kann, und auf der anderen Seite der Anspruch des Käufers auf Leistung und Lieferung einer mangelfreien Sache. Diese beiden Ansprüche können nun im Rahmen des 320 BGB entgegengesetzt werden. Demgegenüber müssen für das Zurückbehaltungsrecht aus 273 BGB die Forderungen gerade nicht aus ein und demselben Schuldverhältnis resultieren. Voraussetzung für ein Zurückbehaltungsrecht nach 273 ist hier, dass die Forderung und Gegenforderung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis steht. Das heißt, die einbezogenen Ansprüche müssen zwischen denselben Beteiligten bestehen. und aus demselben rechtlichen Verhältnis stammen. Das heißt, es braucht hier einen einheitlichen Lebenssachverhalt. Und zum Schluss muss natürlich die Gegenforderung, gegenüber welcher ich mein Zurückbehaltungsrecht geltend mache, fällig sein. Und es darf sich aus dem Vertrag dann natürlich auch nicht ergeben, dass die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts in diesem Fall womöglich ausgeschlossen ist. Als Beispiel für 273 BGB könnte sich etwa ein Schadenersatzanspruch und ein Herausgabeanspruch gegenüberstehen. Beide Ansprüche müssen nun nicht notwendigerweise aus demselben Schuldverhältnis entspringen. Der Anspruch auf Herausgabe könnte sich etwa aus 985 BGB ergeben und der Schadenersatzanspruch aus 823. Insofern haben wir hier zwei Ansprüche, die sich gegenüberstehen, die nicht aus demselben Vertragsverhältnis stammen, damit also nicht 320 BGB, welche jedoch zumindest einem einheitlichen Lebenssachverhalt entspringen müssen. Schaut euch hierzu am besten nochmal den Forumsbeitrag an, auch mit den Vertiefungshinweisen bei BackOnline und den Beispielen, die ich da noch mit aufgeführt habe. Da müsste diese ganze Problematik schon ein bisschen greifbarer werden. So, dann sind wir diese Woche mit dem Fall 14 wieder auf eine Sonderkonstellation gestoßen, welche wir in ähnlicher Konstellation bereits schon mal bei der Drittschadensliquidation gesehen hatten. Es geht um den Fall, dass ein bestehendes Vertragsverhältnis bezüglich der Rechte auf einen dritten, nicht am Vertrag Beteiligten, erweitert oder erstreckt werden soll. Bei der Drittschadensliquidation war ja die Problematik, dass ein dritter Außenstehender einen Schaden verursacht hat und nun sich jedoch niemanden gegenüber sieht, welcher diesen Schaden bei ihm liquidieren könnte. Im Fall 14 ging es jedoch gerade um den umgekehrten Fall. Es ging hier nicht darum, dass ein Dritter außerhalb eines Vertragsverhältnisses einen Schaden zugefügt hat, sondern ein Außenstehender hat selbst einen Schaden erlitten von einer Person, zu welcher er nicht in einem Vertragsverhältnis steht. Die Konstellation war hier folgende: Die Mutter geht mit ihrer Tochter im Arm die Treppe im Mietshaus hinauf. Die Treppe löst sich, die Mutter fällt mit der Tochter in die Tiefe, beide verletzen sich. Welche Schadenersatzansprüche haben nun die Verletzten? Bei der Mutter ist das an sich recht unproblematisch. Sie hat Ansprüche aus dem Mietvertrag selbst, sie ist Partei. Der Vermieter hat seine Pflichten hier verletzt, indem er den Mietgegenstand, und da zählt hier das Treppenhaus mit dazu, nicht in einem vertragsgemäßen Zustand erhalten hat, beziehungsweise die Reparatur- und Renovierungsarbeiten hier fehlerhaft durchführen lassen hat. Bei der Tochter stellt sich die Situation natürlich schon etwas schwieriger dar. Sie ist durch den Sturz auch verletzt worden, kann aber gegenüber dem Vermieter wahrscheinlich nicht direkt aus dem Vertrag Ansprüche geltend machen, weil als Vertragspartei ist das Kind, die Tochter, hier nicht im Vertrag mit aufgenommen. Vertragspartei ist nur Mutter und Vermieter selbst. In dieser Situation merkt man schon, dass es bei dem Ergebnis nicht bleiben kann. Wenn eine Verletzung einer Vertragspflicht zur Verletzung eines Dritten führt, dann kann es unter Umständen gerechtfertigt sein, dass sich der Verletzte ebenfalls auf die verletzte Pflicht aus dem Vertrag berufen kann, weil die Einhaltung der Pflicht erkennbar für den Schuldner auch zugunsten des Dritten wirken sollte. Und an dem Punkt kommt die Konstruktion des Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter ins Spiel. Diese Vertragskonstruktion ist auch vom Gesetzgeber anerkannt, was sich aus dem Paragraphen 311 Absatz 3 ergibt. Hiernach kann ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Absatz 2 auch zu solchen Personen bestehen, die nicht selbst Vertragspartei werden sollen. Ein solches Schuldverhältnis entsteht insbesondere, wenn der Dritte in besonderem Maße Vertrauen für sich in Anspruch nimmt und dadurch die Vertragsverhandlungen oder den Vertragsschluss erheblich beeinflusst. Was im 311 Absatz 3 Satz 2 insbesondere hier zum Ausdruck kommt, ist die sogenannte Expertenhaftung. Hier in unserem Fall gab es eine solche Person, welche in besonderem Maße Vertrauen für sich in Anspruch genommen hat, nicht. Also bleibt es bei den Grundsätzen des Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. An dieser Stelle ist es natürlich auch wieder logisch, dass nicht irgendein Dritter oder jeder Dritter, beziehungsweise hier in dem Fall nicht jeder, der sich im Treppenhaus verletzt, sich gleich auf ein bestehendes Schuldverhältnis berufen kann, aus welchem er Rechte gegenüber dem Vermieter geltend machen kann. Es müssen also ganz bestimmte Personen sein, die zum Gläubiger und zum Schuldner in einem nahen Verhältnis stehen. Und diese Näheverhältnisse drücken sich auch in den Voraussetzungen des Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter aus. Um ein eigenes Recht aus einem fremden Vertrag herleiten zu können, braucht es erstmal das Bestehen von Leistungsnähe. Leistungsnähe meint, dass der Dritte bestimmungsgemäß mit der Leistung des Schuldners, hier des Vermieters, also der Wohnung, in Berührung kommt und deshalb den damit verbundenen Risiken in gleichem Maße wie der Gläubiger, das ist hier im Fall 14 die Mutter, also der Mieter gewesen, ausgesetzt ist. Dann müsste weiterhin der Gläubiger, also auch in unserem Fall der Mieter, ein berechtigtes Interesse an dem Schutz dieser dritten Person haben. Dieses Merkmal wird auch als Gläubigernähe bezeichnet und ist immer dann anzunehmen, wenn der Gläubiger für das Wohl und Wehe des Dritten mitverantwortlich ist. Und diese Mitverantwortlichkeit wird immer dann angenommen, wenn der Gläubiger dem Dritten gegenüber zum Schutz und Fürsorge verpflichtet ist. Eine solche Pflicht besteht natürlich zwischen Ehegatten oder den Eltern und dem Kind, kann aber auch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestehen. Das kommt durch den Schluss des Arbeitsvertrages zum Ausdruck. Diese vom BGH entwickelte Wohl- und Weheformel, die ist noch weit geläufig. Allerdings ist es auch gut zu wissen, dass die Formel von der Literatur inzwischen schon etwas modifiziert wurde und etwas aufgeweicht wurde. Es reicht danach für das Vorliegen eines Gläubigers Interesse bereits schon aus, wenn die Leistung bestimmungsgemäß dem Dritten zugutekommen soll und der Gläubiger ein besonderes Interesse an der Einbeziehung des Dritten hat. Die ersten zwei Voraussetzungen fragen also nach einer gewissen Nähebeziehung des Dritten zum Gläubiger. Da solch eine Nähebeziehung natürlich zu mehreren Personen bestehen kann, muss der Kreis der anspruchsberechtigten Dritten weiter eingeschränkt werden. Und dazu schauen wir uns die Sichtweise des Schuldners, also hier des Vermieters, an. Für den Vermieter muss es nämlich erkennbar gewesen sein, dass der Dritte in den Schutzbereich des Vertrages einbezogen wird. Diese Erkennbarkeit verlangt natürlich nicht, dass er den Dritten beim Namen kennt, aber für den Schuldner muss sich hier ein überschaubarer Personenkreis abzeichnen. Und ein Kind in einer Wohnung oder der Ehepartner, das sind für einen Vermieter natürlich Personen, welche für ihn erkennbar regelmäßig mit den Gefahren des Vertragsgegenstandes, also hier der Mietsache, in Berührung kommen. Letzten Endes gibt es aber für diese zugegebenermaßen etwas schwierige Konstruktion des Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter nur dann ein Bedürfnis für den Dritten, wenn dieser nicht selbst eigene gleichwertige vertragliche Ansprüche gegen den Schädiger oder eine andere Person hat. Hat er nämlich Ansprüche, aus welchen er sich befriedigen kann, dann braucht es die Konstruktion des Vertrages mit Schutzwirkungen zugunsten Dritter nicht. Sie ist damit also subsidiär gegenüber anderen bestehenden Vertragsverhältnissen. Wichtig an dieser Stelle, und das wird in Klausuren auch immer wieder falsch gemacht: Der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter ist kein eigener oder neuer Vertrag, welcher mit dem Dritten geschlossen wird oder in Person des Dritten entsteht. Es ist auch kein neues Schuldverhältnis. Hier in dem Fall der Mietvertrag zwischen dem Mieter und dem Vermieter, der bleibt gleich. Und es ist genau dieser eine Mietvertrag, aus dem sich nun Rechte für einen Dritten ergeben können. Das bestehende Schuldverhältnis erweitert sich also auf einen Dritten. Dieser Dritte erlangt dabei kein eigenes Forderungsrecht bezüglich Hauptleistungspflichten, Es eröffnet diesem nur Sekundäransprüche im Falle einer Verletzung von Obhuts- oder Fürsorgepflichten. Und genauso ist das dann auch im Obersatz in der Klausur zu formulieren. Das Kind könnte einen Anspruch aus dem zwischen dem Mieter und Vermieter bestehenden Mietvertrag haben. Es muss also in der Klausur zum Ausdruck kommen, dass ihr Ansprüche aus einem für den Dritten fremden Vertragsverhältnis prüft. Zur Vertiefung der ganzen Problematik Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Was sind hier die Voraussetzungen? Wo wird es hergeleitet? Wo bestehen die Unterschiede und Abgrenzungsmerkmale und auch das Konkurrenzverhältnis zur Drittschadensliquidation? Ist sehr zu empfehlen der Beitrag von Tim Brockmann und Simone Künnen. Der ist in der JA erschienen, 2019, Seite 729. Soweit ich den euch noch nicht bei Moodle hochgeladen habe, stelle ich den euch in der vergangenen Woche mit rein. Schaut euch das nochmal mit an zur Vertiefung. Hier ist auch nochmal die Prüfungsreihenfolge und der Prüfungsaufbau für die Klausur schön detailreich dargestellt. Nachdem wir bisher nun aber die ganze Zeit drumherum geredet haben, gehen wir mal auf den Mietvertrag konkret ein. Die Paragraphen 535 fortfolgende BGB. Zuerst schauen wir uns mal die Systematik des Mietrechts an. Das Mietrecht unterteilt sich auch wieder, wie wir das kennen aus dem Kauf- oder Werkvertragsrecht, in einen allgemeinen Teil, welcher für das gesamte Mietrecht für alle Mietverträge gilt, und einen speziellen Teil. Der spezielle Teil für Wohnraummietverträge 549 bis 577a und dann nochmal einzelne Mietvertragstypen 578 bis 580a, also Mietverträge über Grundstücke, Schiffe, Räume, die keine Wohnungen sind, also Geschäftsräume. Wer ist Partei des Mietvertrages? Einerseits natürlich der Vermieter und auf der anderen Seite der Mieter. Nach 535 Absatz 1 Satz 1 wird durch den Mietvertrag der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit zu gewähren. Welchen Pflichten unterliegt damit der Vermieter? Einmal der Gebrauchsüberlassungspflicht. Das heißt, der Vermieter ist verpflichtet, dem Mieter den tatsächlichen Gebrauch über die Mietsache einzuräumen und zu dulden, dass der Mieter die Mietsache auch gebraucht. Dann zweitens, der Vermieter ist verpflichtet zur Gebrauchserhaltung. Das heißt, der Vermieter hat insbesondere all das zu unterlassen, was den vertragsgemäßen Gebrauch durch den Mieter stören könnte, sowie fremde Störungen hat der Vermieter natürlich auch abzuwenden. Nach § 535 Absatz 1 Satz 2 ist der Vermieter weiterhin verpflichtet, die Mietsache dem Mieter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem Zustand auch zu erhalten. Hierdurch drückt sich die Pflicht des Vermieters zur Instandsetzung und Instandhaltung der Mietsache aus. Wichtig an dem Punkt, diese Pflicht ist in Teilen abdingbar. Hier gibt es auch die Möglichkeit, über Schönheitsreparaturklauseln oder Ähnliches, welche im Mietvertrag mit aufgenommen werden und dann auf den Mieter umgewälzt werden können. Das Gleiche ist dem Vermieter natürlich ermöglicht bei Gelegenheitsreparaturen. An dieser Stelle auch gleich mal ein Klausurhinweis. Die Klauselproblematik ist im Mietrecht recht groß. Das heißt, wenn in der Klausur Mietrecht drankommt, dann ist es durchaus denkbar, dass hier die Wirksamkeit einer bestimmten Vertragsklausel als Klausurgegenstand ist, etwa eine Schönheitsreparaturklausel. Und dann sind wir hier in der normalen AGB-Prüfung 305, 307 fortfolgende BGB drin. Das heißt, diese Parallelproblematik immer zum Mietrecht mit Lernen, die muss sitzen. AGB-Recht und Mietrecht sind schöne Themen, die sich in Klausuren recht häufig verknüpfen lassen. Neben den Pflichten aus dem Mietvertrag hat der Vermieter natürlich auch Rechte. Und das Recht des Vermieters ergibt sich hier aus § 535 Absatz 2. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter die vereinbarte Miete zu entrichten, das heißt Zahlung des Mietzinses. In diesem Recht drückt sich natürlich auch gleich die Hauptpflicht des Mieters aus, 535 Zahlung der Miete und daneben unterliegt der Mieter noch zahlreichen Nebenpflichten. Insbesondere darf er den vertragsgemäßen Gebrauch nicht überschreiten. Dazu gehört, dass die Berechtigung zur Untervermietung etwa nur mit Zustimmung des Vermieters erfolgen kann. Auch hier wieder ein schön praxisnahes Klausurthema, die Untervermietung über Airbnb. Hier schließt sich dann natürlich auch gleich die Kündigungsproblematik an. Ist eine Kündigung durch den Vermieter gerechtfertigt, wenn dieser erfährt, dass sein Mieter die gemietete Wohnung bei Airbnb reinstellt und gewerblich untervermietet? Dazu kommen wir dann später noch. Es kann natürlich bei berechtigtem Interesse auch ein Anspruch auf die Erlaubniserteilung zur Untervermietung durch den Mieter bestehen. Die Voraussetzungen hierfür können wir aus dem 540 und 553 BGB dann entnehmen. Wozu ist der Mieter dann noch verpflichtet? Er ist weiterhin verpflichtet zur Zahlung der anfallenden Nebenkosten. Er unterliegt Obhuts- und Mängelanzeigepflichten. Da werden wir gleich im Rahmen des 536c BGB noch kommen. Und als Nebenpflicht besteht noch die Rückgabe der Mietsache nach 546 BGB. Eine Mietrechtsklausur erscheint also hauptsächlich in drei Varianten. Es ist entweder ein Schwerpunkt in einer Kündigung oder in einer Klauselprüfung oder aber die Anwendung von Gewährleistungsrechten ist ein Thema. Schauen wir uns letzteres mal genauer an. Wie sind die Gewährleistungsrechte im Mietrecht systematisch aufgebaut? Das Erste, was auffällt, ist, dass im Mietrecht anders als im Kauf- oder Werkvertragsrecht wir keine Sammelnorm haben, wie wir sie aus dem 437 oder 634 BGB kennen, wo sämtliche Rechte des Mieters übersichtlich aufgelistet werden. Im Mietrecht verteilen sich die Rechte vielmehr. Das erste Gewährleistungsrecht des Mieters besteht in dem Anspruch auf Beseitigung von behebbaren Mängeln aus 535 Absatz 1 Satz 2. Weiterhin hat der Mieter ein Recht zur Minderung des Mietzinses nach 536 BGB und dem Mieter ist auch ein Schadens- und Aufwendungsersatzanspruch nach 536a BGB eröffnet. Bei dem Gewährleistungsrecht der Minderung haben wir hier auch eine kleine Besonderheit. Anders als die Rechte auf Beseitigung von Mängeln oder der Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz muss das Recht zur Minderung nicht erklärt werden. Die Minderung tritt Kraft Gesetzes ein. Eine weitere Eigenheit des Mietrechts finden wir im 536a, dem Schaden- und Aufwendungsersatzanspruch. Wir kennen den Schadensersatzanspruch natürlich schon als Verweis aus dem Kaufrecht oder Werkvertragsrecht. Der Verweis ist ja jedes Mal zu den 280 fortfolgende BGB gegangen. Und wir hatten in diesem Bereich 280 Absatz 1 Satz 2 bereits geklärt, dass uns hier eine Beweislastumkehr hilft. Das heißt, das Verschulden des Schädigers wird widerleglich vermutet. Es obliegt dem Schädiger selbst zu widerlegen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Im Mietrecht finden wir jedoch keine Verweisung auf die 280 fortfolgende. Und damit ist eigentlich auch keine Beweislastumkehr, wie wir sie im 280 Absatz 1 Satz 2 finden, im Mietrecht anwendbar. Das kann für den Mieter unter Umständen Probleme bringen. Der 536a verlangt nämlich, dass Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche nur insoweit möglich sind, soweit der Vermieter die anspruchsbegründenden Umstände zu vertreten hat. Insofern obliege es also hier dem Mieter gegenüber dem Vermieter nachzuweisen, dass diesem ein Verschulden trifft. Da das natürlich für den Mieter in vielen Fällen sehr schwierig sein wird, ist anerkannt, dass der Vermieter die Darlegungs- und Beweislast für sein fehlendes Vertretenmüssen trägt, wenn die Ursache des Mangels aus dem Herrschafts- und Einflussbereich des Vermieters herrührt. Und damit finden wir die Beweislastumkehr also auch im Mietrecht wieder. Wie im Kauf- oder Werkvertragsrecht auch, bestehen nun auch im Mietrecht wieder allgemeine Voraussetzungen, welche vorliegen müssen, um dem Mieter seine Gewährleistungsrechte zu eröffnen. Die erste Voraussetzung ist natürlich das Bestehen eines wirksamen Mietvertrages. Und die zweite Voraussetzung, die ist uns so auch schon bekannt, das Bestehen eines Mangels an der Mietsache. Und als Mangel gilt hier jede nachteilige Abweichung des tatsächlichen vom vertraglich vorausgesetzten Zustands der Mietsache, welcher die Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch aufhebt. 536 Absatz 1. Als Mangel gilt natürlich auch das Fehlen oder der Wegfall einer zugesicherten Eigenschaft, 536 Absatz 2 BGB. Hier sehen wir schon wieder so ein bisschen eine Parallele zu den Mangelbegriffen aus dem Kauf- und Werkvertragsrecht. Und als Mangel gilt natürlich auch ein Rechtsmangel, 536 Absatz 3. Und neben dem Vorliegen eines Mangels dürfen die Gewährleistungsrechte natürlich für den Mieter nicht ausgeschlossen sein. Und dieser Prüfungspunkt ist im Mietrecht ganz besonders wichtig. Warum nämlich? Im Mietrecht unterliegt der Mieter, hatten wir vorhin bei den Nebenpflichten gesehen, der Pflicht zur Mangelanzeige. 536c. Zeigt sich im Laufe der Mietzeit ein Mangel der Mietsache oder wird eine Maßnahme zum Schutz der Mietsache gegen eine nicht vorhergesehene Gefahr erforderlich, so hat der Mieter dies dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Und das ist keine bloße Obliegenheit, sondern Pflicht des Mieters. Und diese Pflicht zeigt sich auch im 536c Absatz 2. Rechtsfolge einer unterlassenen Mängelanzeige ist nämlich, dass, wenn der Mieter die Anzeige unterlässt, so ist er dem Vermieter zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Absatz 2, Satz 2. Soweit der Vermieter infolge der Unterlassung der Anzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, ist der Mieter nicht berechtigt, die in 536 und 536a bezeichneten Rechte geltend zu machen. Also Minderung und Schadenersatz. Diese Rechtsfolge scheint hier natürlich relativ hart, aber wenn man sich überlegt, dass der Vermieter seiner Pflicht zur Erhaltung und Instandsetzung ja nur dadurch nachkommen kann, indem der Mieter ihn informiert über bestehende Mängel, dann macht diese Pflicht zur Aufklärung und zur Mangelanzeige natürlich Sinn. Der Vermieter kann ja nicht alle 3 Monate die Mietsache inspizieren. Das würde ja auch die Möglichkeit des Gebrauches für den Mieter über die Maßen strapazieren. Neben der unterlassenen Mangelanzeige kann das Gewährleistungsrecht natürlich dann auch ausgeschlossen sein, wenn der Mieter vom Mangel bereits Kenntnis hatte. Diese Kenntnis vom Mangel, die ist uns auch schon bekannt aus dem Kauf- und Werkvertragsrecht. Hier bezeichnet im 536b, kennt der Mieter bei Vertragsschluss den Mangel der Mietsache, so stehen ihm die Rechte aus 536 und 536a nicht zu. Ist ihm der Mangel infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, so stehen ihm die Rechte nur zu. Wenn der Vermieter den Mangel arglistig verschwiegen hat, nimmt der Mieter eine mangelhafte Sache an, obwohl er den Mangel kennt, so kann er die Rechte aus 536 und 536a nur geltend machen, wenn er sich seine Rechte bei der Annahme vorbehält. Insofern ist das hier nichts Neues, das kennen wir abgewandelt schon aus dem Kauf- und Werkvertragsrecht. Das Gewährleistungsrecht im Mietrecht lässt sich damit ganz gut erschließen. Und wir kennen auch die Problematik aus Kauf- und Werkvertrag, wann denn das Gewährleistungsrecht anzuwenden ist. Hier hatten wir gesagt, Zeitpunkt für Kauf- und Werkvertragsrecht, Zeitpunkt des Gefahrübergangs. Und die Frage ist nun natürlich auch so parallel im Mietrecht zu stellen, ab wann finden denn die Mangelgewährleistungsrechte aus den 536 fortfolgende im Mietrecht Anwendung? Auch hier müssten wir uns wieder überlegen, was ist denn der Zeitpunkt, in dem die Gefahr einer Verschlechterung der Mietsache auf den Mieter übergeht? Und das ist wohl der Zeitpunkt der Überlassung der Mietsache an den Mieter. Ausnahme: bei Rechtsmängeln sollen die 536 fortfolgende auch schon vor der Überlassung gelten. Weitere Parallelfrage zum Kauf- und Werkvertragsrecht: wie stehen die Rechte aus 536 fortfolgende den Rechten aus CC gegenüber? Hierzu auch nochmal der Verweis auf das Forum bei Moodle. Hier kam die Frage für das Kaufrecht, das hatte ich lang und breit dort nochmal mit erklärt, das bitte mal durchlesen. Und ähnlich löst sich die Problematik auch hier im Mietrecht. Mit Überlassung der Mietsache wird die CEC ausgeschlossen. Ausnahme hiervon, wenn der Vermieter vorsätzlich gehandelt hat oder Arglist vorliegt. Das ist im Prinzip auch wieder parallel zur Problematik im Kauf- und Werkvertragsrecht. Beim nächsten Punkt finden wir jedoch keine Parallelen mehr zum Kauf- und Werkvertrag. Das liegt daran, dass wir uns mit dieser Problematik in den anderen zwei Verträgen eigentlich gar nicht groß beschäftigen müssen. Es geht hier um die Beendigung des Mietvertrages. Warum müssen wir uns über die Beendigung überhaupt Gedanken machen? Das liegt am Vertragsgegenstand. Beim Kauf- und Werkvertragsrecht soll der Gegenstand am Ende beim Käufer oder beim Auftraggeber verbleiben. Beim Mietvertrag soll der Leistungsgegenstand, also die Mietsache, während der Mietzeit beim Mieter verbleiben und mit Ablauf des Mietverhältnisses wieder an den Vermieter zurückgehen. Das heißt, wir müssen uns hier fragen, wann endet das Mietverhältnis und damit die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. Und für die Beendigung des Mietverhältnisses gibt es drei Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist der Zeitablauf. Ist nämlich eine bestimmte Zeit für das Mietverhältnis vorgesehen und ist diese Zeit abgelaufen, endet damit das Mietverhältnis. Das Mietverhältnis kann jedoch auch beendet werden durch eine Kündigung von einer der beiden Parteien. Darauf gehen wir gleich nochmal speziell ein. Und eine Beendigungsart ist auch der Aufhebungsvertrag. Das wird gern übersehen. Es steht natürlich jeder Partei frei, beziehungsweise den Parteien generell frei, sich von ihren einmal geschlossenen Abreden wieder einvernehmlich zu lösen. Ein Aufhebungsvertrag ist nicht nur speziell im Mietvertrag denkbar. Ein Aufhebungsvertrag ist für jeden Vertragstyp möglich. Und so kann hier auch eine Beendigung des Mietverhältnisses durch einvernehmliche Auflösung stattfinden. Wichtig bei diesem Auflösungsvertrag ist nur, dass dadurch nicht Kündigungsschutzvorschriften umgangen werden. Nun verbleiben noch zwei Konstellationen, welche jedoch nicht zur Beendigung des Mietverhältnisses führen. Die erste Konstellation ist die, dass der Vermieter wechselt. Das geschieht etwa in den Fällen, in denen der Vermieter den Wohnraum an einen Dritten veräußert. Was passiert in diesem Fall? Bei Wohnraum passiert für den Mieter gar nichts. 566 BGB, Kauf bricht nicht Miete, wird der vermietete Wohnraum nach der Überlassung an den Mieter von dem Vermieter an einen Dritten veräußert, so tritt der Erwerber anstelle des Vermieters in die sich während der Dauer seines Eigentums aus dem Mietverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. Für den Mieter bleibt damit das Mietverhältnis weiterhin bestehen. Es wird nur die Person des Vermieters ausgetauscht. Die übrigen Konditionen des Mietvertrages bleiben dadurch unberührt. Was ist nun aber, wenn die Vertragspartei auf der anderen Seite wegfällt? Also nicht der Vermieter wechselt, sondern der Mieter. Wie kann das passieren? Das passiert, indem der Mieter stirbt. Auch in diesem Fall bleibt das Mietverhältnis weiter bestehen. Es wechselt hier nur die Person des Mieters. Und wer tritt nun für den Mieter ein? Wenn der Mieter einen Ehegatte hatte und mit diesem gemeinsam einen Haushalt geführt hat, so tritt der Ehegatte in das Mietverhältnis ein. 563 BGB. Die gleiche Rechtsfolge tritt ein bei zum Haushalt des Mieters gehörenden Familienmitgliedern und Personen, die mit dem Mieter in einem auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt gelebt haben. 563 Absatz 2. Hat der Mieter gemeinsam mit den eben benannten eintrittsberechtigten Personen gemietet, dann wird das Mietverhältnis beim Tod des Mieters mit den überlebenden Mietern fortgeführt. 563a BGB. Nun bleibt natürlich noch der Fall, in welchem der Mieter ganz allein in der Mietsache gelebt hat. Und in diesem Fall wird das Mietverhältnis mit den Erben des Mieters fortgesetzt. Insbesondere im letzten Fall kann man sich natürlich gut vorstellen, dass, wenn der Erbe weit weg von der Mietswohnung lebt, kein Interesse hat, das Mietverhältnis weiterhin aufrecht bestehen zu lassen. Insofern wird dem Erben als neuen Mieter wie auch dem Vermieter ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt nach 564 BGB, wonach sich beide Parteien bei Eintritt des Erbens in den Mietvertrag schnell wieder von diesem Mietvertrag lösen können. Was heißt schnell? In diesem Fall sind sowohl Mieter als auch Vermieter berechtigt, innerhalb eines Monats außerordentlich zu kündigen. Für den Vermieter entfällt hier sogar die Voraussetzung eines Kündigungsgrundes. Gehen wir an dem Punkt jedoch nochmal einen Schritt zurück und denken uns den Mieter weiter als lebende Person. Wie kann er sich als lebender Mieter vom Mietvertrag lösen durch die Erklärung einer Kündigung? Kündigung kennen wir schon, ist ein Gestaltungsrecht und damit haben wir auch hier wieder unseren Dreischritt, den wir in der Prüfung anführen müssen. Wir brauchen eine Erklärung, ein entsprechendes Recht und eine Frist. Die Kündigung unterteilt sich grundsätzlich nochmal in zwei Unterkategorien. Es gibt einmal die ordentliche Kündigung, das ist das rechtliche Mittel zur normalen Vertragsbeendigung unter Einhaltung der allgemeinen, also ordentlichen Kündigungsfristen. Und daneben existiert die Möglichkeit zur außerordentlichen Kündigung. Das ist nur in den gesetzlich festgeschriebenen besonderen Fällen zulässig und verlangt regelmäßig das Vorliegen eines wichtigen Grundes. Die außerordentliche Kündigung ist grundsätzlich auch an eine Frist gebunden, kann jedoch in Ausnahmefällen fristlos erfolgen. Schauen wir uns zuerst mal die Voraussetzungen für eine ordentliche Kündigung an. Eine Form ist an die Kündigung gestellt. Nach 568 Absatz 1 hat die Kündigung immer schriftlich zu erfolgen. Für den Mieter muss die Kündigung grundsätzlich keine Begründung enthalten. Die Pflicht zur Begründung trifft hier maßgeblich den Vermieter. Nach 573 Absatz 3. Sowohl Mieter als auch Vermieter unterliegen einer Kündigungsfrist. Beide Parteien können unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen nach 573c kündigen. Danach hat der Mieter unabhängig von der Dauer des Mietverhältnisses immer eine Kündigungsfrist von 3 Monaten einzuhalten. Beim Vermieter ist die Kündigungsfrist nicht starr, sondern diese verändert sich entsprechend der Dauer des Mietverhältnisses. Bis 5 Jahre Bestehen des Mietverhältnisses unterliegt der Vermieter einer Kündigungsfrist von 3 Monaten. Besteht das Mietverhältnis bis 8 Jahre, verlängert sich diese Kündigungsfrist auf 6 Monate. Und jedes Mietverhältnis, das länger als 8 Jahre besteht, verpflichtet den Vermieter zur Einhaltung einer 9-monatigen Kündigungsfrist. Wichtig an dieser Stelle ist auch, dass die Kündigung nicht einfach irgendwann erklärt werden kann. Die schriftliche Kündigung muss nämlich dem anderen Vertragspartner spätestens am 3. Werktag eines Monats zugehen. Geht sie später zu, verlängert sich die Kündigungsfrist um 1 Monat. Man merkt im Mietrecht, dass der Gesetzgeber hier die unterlegene Partei, also den Mieter, vor unberechtigten Kündigungen des Vermieters schützen möchte. Und insofern benötigt der Vermieter, wenn er den Mieter kündigen möchte, ein berechtigtes Interesse, was er gegenüber dem Mieter auch darzulegen hat. Was der Gesetzgeber als berechtigtes Interesse ansieht, lässt sich beispielhaft aus dem 573 Absatz 2 entnehmen. Ein berechtigtes Interesse wäre hier einmal eine Vertragspflichtverletzung durch den Mieter, Eigenbedarf des Vermieters an der Wohnung, also an dem Wohnraum, wenn der Vermieter durch die Fortsetzung des Mietverhältnisses an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks gehindert und dadurch erhebliche Nachteile erleiden würde. Demgegenüber legt der Gesetzgeber auch ganz klar fest, was keine Kündigungsgründe sein können. Und hier zählt beispielsweise dazu, durch die Kündigung mehr Miete zu erzielen, 573 Absatz 1, oder durch die Kündigung die Mietwohnung als Eigentümer verkaufen zu können, 573 Absatz 2 Nummer 3. Wichtig an dieser Stelle, der Mieter kann sich selbst dann, wenn ein berechtigtes Interesse des Vermieters vorliegt, gegen eine Kündigung im Einzelfall auch noch wehren. Hier ist ihm durch den § 574 BGB die Möglichkeit eröffnet, gegen die Kündigung Widerspruch einzulegen. der 574, wird auch als Sozialklausel bezeichnet und lautet: Der Mieter kann der Kündigung des Vermieters widersprechen und von ihm die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter, seine Familie oder einen anderen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist. Und eine solche Härte, wie sie 574 BGB beschreibt, liegt etwa vor, wenn ein angemessener Ersatzwohnraum nicht beschafft werden kann oder ein hohes Alter des Mieters vorliegt, Invalidität, Gebrechlichkeit oder auch eine fortgeschrittene Schwangerschaft. Auf die Möglichkeit zum Widerspruch gegen die Kündigung hat der Vermieter den Mieter bei der Kündigung auch hinzuweisen. 568 Absatz 2 BGB. Interessanter Punkt an dieser Stelle, und das betrifft ja sicherlich auch einige von euch als Studenten in Wohnheimen, dass die Bestimmungen über den Kündigungsschutz nicht gelten für Wohnraum in einem Studenten- oder Jugendwohnheim, Paragraf 549 Absatz 3 BGB. Letztlich ist noch zu untersuchen, unter welchen Voraussetzungen eine fristlose Kündigung möglich ist. Die fristlose Kündigung ist für beide Vertragsparteien grundsätzlich zulässig, wenn sich eine Vertragspartei so schwerwiegende Vertragsverletzungen zu Schulden kommen lässt, dass dem anderen Teil die Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann. Die Bestimmungen zur außerordentlich fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund als Allgemeinvorschrift im 543 wird hier noch konkretisiert für den Wohnraum durch den Paragraf 569 Absatz 2 BGB. Was könnten jetzt Gründe sein, die eine fristlose Kündigung der Parteien rechtfertigen? Für den Mieter kann ein Grund zur fristlosen Kündigung sein, wenn die Benutzung der Wohnung seine Gesundheit erheblich gefährdet oder der vertragliche Gebrauch der gemieteten Wohnung ihm ganz oder teilweise nicht rechtzeitig gewährt und wieder entzogen wird. Für den Vermieter gibt es die Gründe zur fristlosen Kündigung, dass der Mieter die Wohnung vertragswidrig gebraucht und so die Rechte des Vermieters erheblich verletzt werden und der Mieter trotz Abmahnung sein Verhalten fortsetzt. In diese Kategorie fällt auch die Untervermietung ohne Erlaubnis des Vermieters rein, das heißt nur, weil ich meine Wohnung bei Airbnb reinstelle und der Vermieter das merkt, kann ich nicht sofort fristlos gekündigt werden. Es muss erst eine Abmahnung erfolgen und erst wenn diese Abmahnung fruchtlos geblieben ist, ist eine fristlose Kündigung womöglich gerechtfertigt. Als weiteren Grund zur fristlosen Kündigung für den Vermieter gilt die Nichtzahlung der Miete über 2 Monate. Das heißt, ich muss mit 2 Monatsmieten im Verzug sein. 543 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit 569 Absatz 3 Nummer 1 BGB. Die fristlose Kündigung muss grundsätzlich schriftlich erfolgen und sie muss begründet werden. Der gekündigte Mieter kann sich aber anders als bei der ordentlichen Kündigung nicht auf die Sozialklausel berufen. Das Ganze war jetzt zugegebenermaßen ein recht grober Abriss des Mietrechts und die Kenntnisse, die ihr in der Klausur haben müsst, gehen natürlich weit über das hinaus, was wir hier in dem Podcast besprechen können. Empfehlenswert für euch ist aber auf jeden Fall die Übersicht zum Mietvertrag, welche ich euch bei Moodle mit hochgeladen habe. Wie gesagt, aus der bisherigen Erfahrung, wenn Mietrecht drankommt, geht es um Kündigung, AGB-Kontrolle oder Mangelrechte. Insofern das nochmal vertiefen. Das soll es an dieser Stelle für diese Woche gewesen sein. Weiter geht's dann im Fall 15 bereits mit dem Familienrecht. Bis dahin, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Podcast.